Olaf Scholz hat heute getwittert, der Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist eine Priorität der Bundesregierung. Also ich freue mich schon auf die Verhaftungswelle, jetzt demnächst bei Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr, Nordkreuz, NSU 2.0. Hallo und willkommen bei Halb 10 FM. Und wir haben als Thema heute Reichstag. Es brennt nicht, aber es wurde von Faschisten und Homöopathen umlagert. Und du warst da.
Ich war aus Versehen da, das muss ich echt zum Anfang sagen.
Weil das aha, das sagen die, ja.
Du warst. Tatsächlich, ich habe das verpasst. Also es ging ja, es war ja nicht ganz klar, ob die Demo loslaufen kann. Und dann war das also Freitag irgendwie. Vormittags gingen alle davon aus, dass es gar keine Demo geben würde. Und dann mittags gab es wohl den Beschluss, dass es doch eine Demo geben darf. Und dann gab es abends halt schon so eine spontane Demo. Da waren so 2000 Leute. Und ich habe eine Veranstaltung moderiert im Bundestag und kam also abends komplett fertig oder überarbeitet raus und dachte, ich spinne. Also wirklich so, es war wie bei der Schlagerparty. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf dem Schlagermove warst in Hamburg. So, also so vom Vibe.
Strangely, no. Aber das hole ich sofort nach. Dazu machen wir auch eine Kritik.
Also genau, das geht jetzt vernünftigerweise durch Corona eigentlich nicht mehr. Aber jedenfalls, das hatte diesen, von der Musik her, diesen Vibe vom Schlagermove. Und es waren wirklich viele ältere Leute, viele ältere Paare. Und deswegen habe ich es auch gar nicht so direkt verstanden. Aber habe es natürlich an den Schildern von Querdenken. Also ich habe es schon gecheckt, aber ich war doch ein bisschen überrascht, wie konfus das Ganze war. Also es hatte niemand seine Yogamatten dabei oder also tatsächlich, es war nicht so hippiemäßig, wie das zum Teil irgendwie in den Medien so genannt wurde. Das waren tatsächlich so mehr oder weniger ältere, normale Leute eben und dazwischen natürlich aber auch eindeutig so rechte Leute. Also es war für mich die stressigste Veranstaltung und Demo, die ich jemals so, wo ich zugeguckt habe. Und ich habe schon Nazi-Aufmärsche gesehen, also so richtige, wo klar war, okay, hier ist die NPD, 200 Leute oder so. Da weiß man irgendwie, was einen erwartet und da weiß man, warum man da ist oder warum man irgendwas blockiert oder so. Aber bei der war das so komisch, weil auch die Polizei war so freundlich. Also es war relativ viel Bereitschaftspolizei da. Die kamen von überall her, aus Sachsen und so weiter. Und die waren alle sehr, sehr freundlich. Und die haben immer gesagt, ja, ist alles kein Problem. Und die Musik war nett. Am Ende lief aber, also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber es lief am Ende, wie heißt der Song?
Waterloo?
Thank you for the music. Und aha. Es war wirklich, genau, ich weiß nicht wieso, und es waren also verschiedene Reden von der Ärztin, die dann natürlich gesagt hat, alles nicht so schlimm und es geht aber alles um die Liebe für das Volk. Und dann haben alle so diese Herzen gemacht und aber gespielt und es war wirklich einfach strange. Also es war natürlich mit Absicht so, dass es nur so wirkt wie Frieden und Liebe und so weiter für alle. Und natürlich haben sie immer so scherzhaft gesagt, oh, bitte den Abstand einhalten und sowas. Und es hat natürlich kein Schwein gemacht und ich bin so außen rumgelaufen und habe mir das angeguckt und ich fand es wirklich verstörend. Also einfach, ja, ich musste es danach auch ganz vielen Leuten schreiben, weil ich so dachte, das war das Komischste, was ich jemals gesehen habe, weil es so ideologisch auch so wirklich verwirrt war. Also tatsächlich mit dem gegen die Elite, gegen das Impfen. Die haben dann sozusagen so ein Schattenkabinett gebildet. Wir werden Merkel absetzen durch den und den. Wir werden Spahn absetzen durch den und den. Und die Menge jubelte. Und ich wusste gar nicht, wen die meinen, um wen es geht. Und dann kommt ja irgendwie dieser Neffe von irgendwie John F. Kennedy oder so. Also einer von den Kennedys, der plötzlich irgendwie Anhänger von Verschwörungsmythen ist. Und alle haben den gefeiert, wirklich, als wäre er der größte Superstar da. Und ja, also summa summarum, ich war extrem verstört danach und war dann Samstag auch gar nicht mehr da. Also das fand ich auch, weil dann war es ja wirklich eindeutig, da haben ja auch rechte Gruppen dazu aufgerufen, dass man das unterwandern soll. die identitäre Bewegung war da. Wir haben es dann auch gesehen mit den Reichskriegsflaggen und so. Das war natürlich dann schon eindeutiger an dem Samstag, würde ich sagen.
Okay, und an dem Samstag, wo diese ganzen Bilder um die Welt gegangen sind,
war dann, da warst du die große Demo.
Nicht da, okay.
Genau, da war ich dann nicht da, weil da gab es tatsächlich auch so eine Route und da wurde auch davor gewarnt, dass man eben tatsächlich nicht da auf der Route in der Nähe sein sollte, weil es eben schon Vorfälle gab, ne, auf migrantische Menschen, auf Linke, auf Journalisten, gab es ja Angriffe zuletzt und ich bin ja keine Investigativjournalistin, die irgendwie mit so einem Kameraobjektiv da ist oder so, sondern ich war halt zufällig da und ich glaube, da muss man schon gewillt sein, darüber dann auch so richtig professionell zu berichten. Und um einfach so da zu sein, war es mir tatsächlich ein bisschen zu, dämonisch ist nicht das richtige Wort, aber ich fand es schon eben grenzwertig und natürlich, also so nicht nur wegen der Abstände und weil man einfach schwer sagen konnte, was wird da jetzt passieren? Also ich glaube auch, dass dieser Sturm, dieses Rennen auf diese Reichstagstreppen war durchaus geplant und war quasi angekündigt. Insofern tatsächlich absolut nicht klar, warum da nur drei Polizisten standen, warum überhaupt die Polizei das nicht abgesichert hat.
Ich muss sagen, jedes Mal, wo ich in der Nähe vom Bundestag war, gab es immer mehr als, weit mehr als drei Polizisten in Sichtweite. Ja. Also bei so einer Demo mit bekannten Rechtsradikalen, da fragt man sich ein bisschen, was da los war, wenn nur drei Typen, wovon eins keinen Helm hat, allein so direkt innerhalb der Türen, da steht also normalerweise mehrere Bereitschaftspolizisten, oder? Also,
Und tatsächlich, es war auch am Abend vorher eben ein Redner aus den Niederlanden da, der auch so Anspielungen gemacht hat auf den Reichstagsbrand und gesagt hat, hier war doch schon mal ein Holländer und hat den Reichstag angezündet, jetzt ist wieder ein Holländer hier. Also es gab schon mehr als konkrete Hinweise dafür, dass man am nächsten Tag auf den Reichstag irgendwie gehen wollen würde. So, also das kann einem eigentlich niemand erzählen, dass das nicht angekündigt gewesen wäre oder klar gewesen wäre. Aber bestätigt eben mein Eindruck, dass die Polizei mehr als wohlwollend war. Und also wenn nicht so aktiv unterstützend, dann aber zumindest haben die das absolut unterschätzt. Und es gab zwar Wasserwerfer da und es gab auch offensichtlich Tränengas, aber es würde ja eher gegen die Demonstration, Gegendemonstration, die es ja auch gab, eingesetzt werden als gegen die Leute da. Und das, wie gesagt, also das Dämonische daran ist halt nicht, sind halt gar nicht so Einzelne, weil da waren halt wirklich so Paare, ältere Ehepaare, die sehr harmlosen Eindruck gemacht haben. Die hatten, wie gesagt, ihre Yogamatten nicht dabei, aber die hätten auch einfach Touristen in Berlin sein können, ehrlich gesagt. Und hatten eben keine Reichskriegsflagge, aber waren halt trotzdem, muss man sagen, so versprengte Leute, die dann irgendwie auch aus Stuttgart und so anreisen. Für die war das ja ein richtiges Event, nach Berlin zu kommen und in diesen Chatgruppen vorher sich vorzubereiten und zu motivieren und so weiter. Also das ist schon eine krasse Dynamik, glaube ich, die man nicht unterschätzen darf. Das hat ja auch der Olli Nachtwey gestern nochmal gesagt, dass man jetzt nicht glauben kann, dass das dann plötzlich vorbei ist. Das hätte man auch nicht nach den letzten Hygienedemos, den sogenannten, glauben können, weil ich glaube, da ist noch viel Druck unterm Kessel und das hat man auf jeden Fall gemerkt. Also die Stimmung war schon aufgeheizt bis halt so Partystimmung und die Leute hatten richtig Bock zu demonstrieren und das hat mir ein bisschen Angst gemacht.
So, was ist dann die Dynamik? Was ist dahinter? Weil wir haben, also einerseits, da kommen die gleichen, die ganzen Tweets kennen wir schon, das sind nicht unbedingt alle Faschisten, aber sind Leute, die bereit sind, auch neben Faschisten zu demonstrieren. Ich habe ein bisschen Angst, wollen wir sie sozusagen zu den Faschisten jagen? Sind manche davon zu gewinnen? Was ist eigentlich die Psychologie hinter diesem Protest? Weil eigentlich nicht das Recht auf Dissens. Ne? Also Oliver Nachtwey, wenn ihr gerade eingeschaltet sind, der war gestern bei Jacobin, hat eine super Zoom-Videokonferenz, also Soziologe, forscht auch sehr viel auch zu Verschwörungstheorien. Also eigentlich das Recht auf Dissens ist ein hohes Gut, was wir verteidigen. Nur hier scheint es teilweise ein Krieg gegen Fakten, gegen Wissenschaft. Das scheint auch interessant, okay, was ist dahinter? Weil, also meine Tochter, also momentan aus Solidarität in der ganzen Klasse, die sind in NRW, seit Dienstag müssen sie nicht mehr mit der Maske, aber ein Kind hat eine chronische Erkrankung in der Klasse und aus Solidarität hocken sie den ganzen Tag immer noch mit Maske, weil die sagen, wir wollen bloß nicht, dass er krank wird. Und das ist so, das berührt mich sehr. Und dann denke ich, also Leute, die bloß nicht eine Maske tragen, weil ist es wahrscheinlich nicht richtig und du riskierst dabei Menschenleben. Also die Psychologie dahinter interessiert mich sehr und geht natürlich sehr schnell in diese ganzen Verschwörungstheorien rein. Also hattest du überhaupt so Kontakt, außer die komischen WhatsApp-Nachrichten, die wir alle bekommen, von dem Onkel so aus dem Sauerland oder wer es ist. Also was ist gerade dahinter, dass diese so sehr antisystemische Protest immer mehr nach rechts sozusagen driftet?
Ja, also ich fand das ganz schön, den Begriff, den Olli Nachtweider eben gestern benutzt hat, hieß spiritueller Individualfaschismus. Und das fand ich ganz schön auf den Punkt, weil tatsächlich, es hat eben diese faschistischen Elemente in dem Sinne, dass es halt absolut antisolidarisch ist und absolut antimenschlich im Grunde, weil man einfach hinnimmt, dass Menschen getötet werden könnten durch ein Virus, den man nicht so jetzt erstmal nicht kontrollieren kann oder zumindest nicht in dem Gesundheitssystem, das wir haben. Aber sozusagen dieses sehr faschistische Element ist da drin und eben auch diese Staatskritik ist da drin und Institutionenkritik. Und gleichzeitig sind es eben alles so neoliberale, versprengte Persönlichkeiten. Also die Angst kommt eben daher, dass man sich selber überfordert fühlt von Krisen und von Maßnahmen, staatlichen Maßnahmen. Man empfindet das irgendwie als Freiheitsbeschränkung und so weiter. Und da halt dieser Punkt dieses Individuellen, also das ist so eine Art Sehnsucht danach, da so eine Gemeinschaft zu haben. Und das habe ich da auch ganz stark eben gespürt, dass da ganz oft so Appelle kamen in allen Redebeiträgen nach, wir sind mehr, wir sind die Vielen. Das war fast schon, also das hätte auch eine linke Demo sein können in manchen Hinsichten, weil es war eben der starke Appell an diese Gemeinschaft, weil um dieses Individuelle irgendwie zu überwinden und dann eben dieser spirituelle Aspekt, weil das halt tatsächlich sehr esoterisch im Sinne von die Liebe, einfach die Welt, das, wir bringen uns alle zusammen und so. Also es war dieses typische, was ja auch schon in so, wie so Waldorfpädagogik oder so, ich weiß, das ist ein bisschen gemein, weil viele das ja auch schätzen als irgendwie links, aber das glaube ich ist es halt nicht, weil es irgendwie im Kern so komisch, mystisch, völkisch ist. Und so war der Vibe. Also es waren, deswegen überrascht mich das nicht, dass so viele Menschen aus Baden-Württemberg und Stuttgart daherkommen, weil, weil er tatsächlich.
Ach, die alten Berliner Urteile hier, also.
Nein, weil er tatsächlich auch da die Anthroposophie so stark ist. Also dieser Glaube an diese Art Mystik ist ja auch einfach in gewissen Teilen so, in gewissen Milieus so verbreitet und das war ungefähr gleich. Also das war wirklich so hoch emotional positiv aufgeladen, aber gleichzeitig eben massiver Hass auf die Regierung, auf Merkel. Und da sind kommen so ganz widerstreitende Dinge, auch natürlich Drosten und so. Also da waren richtige Hassfiguren für die. Und das ja ist einfach extrem widersprüchlich, so dieses Menschenverachtende und gleichzeitig diesen Appell an die Liebe und das Gemeinsame. Und das ist eben sowas, was ja auf jeden Fall diesen, finde ich, so einen faschistischen Kern hat. Aber wahrscheinlich liegt das tatsächlich darin begründet, um eine Angst zu überwinden, die man, mit der man nicht klarkommt, weil es einfach Dinge sind, die von außen auf die meisten Menschen so hereinprasseln. Insofern hat das so eine Art rationalen Kern, kann man fast sagen, ne? Also weil dass wir entfremdet werden und politische Entscheidungen nicht mittreffen können und so, das stimmt ja. Also man ist ja entfremdet von ganz vielen politischen Entscheidungen, man ist entfremdet auf der Arbeit und ganz viele Dinge, die den ganzen Tag passieren, kann man eigentlich nicht beeinflussen. Und wenn dann Wirtschaftskrisen oder andere politische Krisen oder Corona-Krisen kommen, dann wird genau das natürlich wieder also offenbar und findet halt in diesen irrationalen Wegen, so bricht sich der Bahn. Ein früherer Lehrer von mir, Wolfgang Fritz Haug, hat das immer entfremdeter Widerstand genannt. Also eben tatsächlich, es ist eine Art von Widerstand, aber es ist eben komplett entfremdet, weil es hat nichts mit sozusagen linker Bewusstseinsbildung zu tun. Wo können wir ansetzen und das System verändern? Wir sind eigentlich solidarisch oder die sind eben so antisolidarisch. Und das ist dieser entfremdete Punkt. Und das finde ich, solche Begriffe treffen es ganz gut, um es zu beschreiben, wer da aus welchen Gründen hingeht.
Ja, aber es scheint mir also wirklich sehr widersprüchlich, dass einerseits diese Staatskritik die es gibt. Und ich finde es wichtig auch, dass man als Linke sie teilweise auch teilt. Also zum Beispiel die parlamentarische Demokratie, so plötzlich Tagesschau, Heute Journal, müssten sehr schnell, also ich finde die deutsche Nachricht, es verblüfft mich jedes Mal, auch wenn ich manchmal mit ihnen eine Meinung sind, wie sehr sie unbedingt dem Zuschauer sagen will, was er zu denken hat. Also noch vor der Kommentar kommt, ist der Kommentar bei dem, was wirklich nur, also was kein Podcast ist, aber bei den trockenen Nachrichten, also das Pädagogische bei denen ist richtig wow, also der Hammer. Und man denkt nur, jeder, der so bei der Demo war oder so eine Demo unterstützt, sieht das nur sofort als Bestätigung. Guck mal, die sind dagegen und die haben die Lügenpresse, bla bla bla. Also agier für die. Aber diese Staatskritik müssen wir auch teilen. Und das ist natürlich, was man völlig vermisst bei Tagesschau. Diese wunderbare parlamentarische Demokratie und da war die Reichsflagge. Und ja, natürlich, scheiß fucking Nazis vor dem Reichstag. Aber gleichzeitig zu denken, dass das Parlament alles wunderbar, wenn direkt danach kommt Wirecard und wir haben überhaupt keine vernünftigen Lobbyregister und so. Ich meine, stellen wir uns vor, die hätten tatsächlich das Parlament gestürmt. Was hätten sie drin gefunden? Also, es ist nicht transparent. Du kannst einen Glaskuppel über allem dann tun. Es ist nicht unbedingt deswegen transparent. Also die hätten natürlich, also wenn die wirklich durch alle Akten hätten gehen können, eigentlich wahrscheinlich einiges an Schmutz ans Licht bringen können. Und vor allem dieses Gefühl, dass dieses Gebäude und das, was drinnen passiert, die Wille der Mehrheit verkörpert, natürlich eine Lüge ist, weil ich als Normalbürger darf nicht rein und raus, aber Lobbyisten, mehrere hundert Lobbyisten haben die Pässe und die gehen rein und raus, um die Interessen der Großkonzerne zu vertreten. Das sind Interessen, die sehr gut vertreten werden in der Politik, wo die Meinung von der Mehrheit, dass es zum Beispiel weniger Ungerechtigkeit geben soll, überhaupt nicht vertreten ist. Und dass dieses Problem mit Parlament oder dieses Problem mit einem überbordenden Staat, der sich sehr viel Mächte aneignen will, will man gar nicht hinterfragen. Natürlich, es ist bei Corona, okay, wenn wir sagen, okay, gegen Infektion, da tragen wir eine Maske, weil wir wollen nicht, dass unser Klassenkamerad zum Beispiel krank wird, das ist ein Ding. Aber das ist dann so für mich, also an einer Seite, dann kommen sie mit dieser Staatskritik und dann sind aber Nazis da, die sich beschweren, dass die Grenzen nicht dicht sind. Also die sind gegen den Staat, aber eigentlich, die sind gar nicht gegen den Staat. Die wollen ihren Staat haben, einen sehr starken Staat. Und es geht eigentlich vor allem um diesen Machtanspruch. Ist das unsere Macht? Und das fühlen sie, also sie fühlen sich als Fremde in diesem Land. Und das scheint mir dann so eine komische Mischung momentan. Vielleicht wird das sich noch kristallisieren, wo aus dieser Staatskritik eigentlich sehr viel Mischmasch da ist, weil eigentlich wünschen sie einen ganz anderen Staat, aber vor allem einen Staat nach ihrem Muster. Und da muss man vielleicht soziologisch hinterfragen, weil ich denke, jedes Mal am Brecht, erst das Fressen, dann das Moral. Also viele, hinter dieser ganzen Philosophie ist im Grunde, das Moral ist eine Bedrohung. Wenn wir eine moralische Gesellschaft haben, wird mir was weggenommen. Also wenn wir moralisch Masken tragen oder wenn wir zum Beispiel Klimakatastrophe verhindern, dann wird mir mein Auto weggenommen. Und gegen alle diese Dinge sind die konsequent dagegen. Also die sind konsequent gegen das Moral, gegen das Gutmenschentum. Und weil die sich in ihrem Fressen sozusagen da Brecht bedroht fühlen. Und das scheint mir wirklich das Ding zu sein, dass weil Menschen gar nicht mehr glauben, dass die Politik in der Lage ist, von Reich nach Arm umzuverteilen, dann müssen sie bloß gegen die Umverteilung auf noch ärmere Menschen sein, weil das würde ihnen was wegnehmen. Also Thomas Piketty hat es in seinem letzten Buch sehr gut beschrieben, dass das Einzige, was die Politik noch entscheiden kann, ist, ob und wie viele Menschen durch die Grenze kommen. Dann ist alles, konzentriert sich darauf, weil die Politik darf gar nicht mehr tatsächlich wirklich mit höheren Steuersätzen oder so weiter gegen die Reichsten und gegen die Konzerne vorgehen. Und das ist vielleicht jetzt wirklich eine pathologische Erscheinung, wenn wir nicht gegen die Reichen vorgehen können. Okay, wir müssen gegen das Moral. Das Moral wäre für uns die Bedrohung, weil mindestens wir als weiße, privilegiertere Menschen uns droht, etwas weggenommen zu werden. Und das scheint mir das Einzige, was ich wirklich benutzen kann, um zu verstehen, was hinter diesem ganzen Scheiß da steckt.
Ja, also es ist eben auf jeden Fall so widersprüchlich, weil, ja, wie du sagst, es ist eine Staatskritik an den Kritik an zu viel Staatseingriffen und gleichzeitig sehnt man sich eigentlich nach einem autoritären Staat oder irgendwie einer autoritären Regierung. Und das sind eben genau diese Tendenzen, also bei, ich muss ihn zitieren, wie so häufig, bei Antonio Gramsci, der sagt das halt so, dass der Alltagsverstand sehr konfus zusammengesetzt ist.
Sag das nochmal.
Jetzt passt
das
mal wirklich. Jetzt,
Sag das, was ist profus zusammengesetzt?
Konfus zusammengesetzt, der Alltagsverstand von Menschen. Genau, also dass sich halt bestimmte Teile davon sind auf dem neuesten Stand sozusagen. Und dann gibt es Teile im Alltagsverstand, die sind von den ältesten Höhlenmenschen. Also so Glauben eben, also wo alles Esoterik ist ja eigentlich so in diesem Sinne. Aber trotzdem, ich lasse mir ja auch von einem guten Freund die Tarotkarten legen. Also wir sind ja alle im Prinzip so ein bisschen bescheuert, ne? Also so, ich kann sagen, ich bin überzeugte Marxistin, aber glaube halt trotzdem, wir haben trotzdem auch Horoskope bei Jacobin, so, ne? Also es gibt immer noch diesen Überschuss, warum diese Esoterik funktioniert, ist natürlich trotzdem, dass du immer noch an irgendwas Übersinnliches glaubst, dass du Dinge abschiebst, dass du irgendwie an Dinge glaubst, die irgendwie vor 100 Jahren vielleicht aktuell waren. Und deswegen ist halt die Faktenlage, auch wenn wir sagen, die Wissenschaft, der aktuelle Stand der Wissenschaft, ist nicht der aktuelle Stand, in dem die Gesellschaft insgesamt ist, sozusagen. Also wir wissen ja auch nicht alle, wir sind ja auch nicht alle im neuesten Stand von künstlicher Intelligenz. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Aber natürlich sind wir im Prinzip schon intellektuell weiter, aber nicht wir als Gesamtgesellschaft, sondern wir sind halt massiv widersprüchlich und die Einzelnen eben sowieso auch. Und sowas erkennt man dann dran. Ich hatte zum Beispiel auch eine Szene, die ich auch bezeichnet fand, weil da die Polizisten, die da waren, haben sich eben um die Demonstrierenden gar nicht so gekümmert, aber haben einen Obdachlosen weggenommen und den auch so auf den Boden gedrückt und so weiter. Und ich hatte dann Fotos gemacht und dann ist so ein älteres Ehepaar auf mich zugekommen, die auch zu der Demo gehörten, die waren ohne Maske. Und die haben sich massiv darüber aufgeregt, dass dieser Obdachlose kriminalisiert wird. Und haben sie gesagt, hier wird Obdachlosigkeit kriminalisiert, das geht nicht. Die haben sich wirklich für den eingesetzt und haben sich bei der Polizei beschwert. Und dann dachte ich so, okay, das war jetzt ja eigentlich wieder ein sehr menschlicher, sehr solidarischer Akt. Aber gleichzeitig waren sie halt ohne Maske auf so einer unsolidarischen Demo. Und das hat mir so gezeigt, es gibt so offensichtlich da in Momente, die eigentlich irgendwie richtig sind. Also die haben das ja sofort gesehen. Das hatten sogar so eine Art Polizeikritik. Aber ja, laufen da halt trotzdem mit. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr spannend, da tatsächlich mal längere Interviews oder Forschung zu betreiben, um das zu verstehen. Also ich kann Kritiken verstehen von Leuten, die sagen, ach, das waren ja auch wiederum nur 40.000 Leute und man soll jetzt nicht versuchen, diese 40.000 Leute so, ne, wie in einem Labor, das ist jetzt nicht der Querschnitt der Bevölkerung. Man muss vielleicht auch nicht alle in den 40.000 verstehen wollen. Ich glaube aber, dass Oliver Nachtwey gestern recht hatte, als er meinte, dass die stehen halt für immer noch mehr, die jetzt nicht nach Berlin gefahren sind. Und das wirkt trotzdem nach außen, weil viele, glaube ich, trotzdem in Teilen zustimmen, auch wenn sie da jetzt nicht dabei waren. Und strahlt eben noch weiter aus in dem, von was man sagen kann und so weiter. Also die Strahlkraft von so einer Demonstration, glaube ich, kann man auch, sollte man nicht so gering einschätzen. Und insofern will ich das nicht überbewerten und sagen, wir müssen diese ganzen 40.000 Leute irgendwie, die sind jetzt alle eigentlich links, aber die sind nur an einem falschen Ort. Das wäre, glaube ich, auch übertrieben. Also so manche sind einfach wirklich rechts und manche haben auch einfach sehr kohärent ihr rechtes Weltbild. Und dann gibt es eben einen Gutteil, der wirklich einfach widersprüchlich agiert. So.
Ja, aber dann müssen wir vielleicht ein bisschen die Genealogie, also was hinter diesen ganzen Verschwörungstheorien, was hinter diesen Mustern steckt, so ein bisschen so zurückforschen, weil man kann auch denken, da sind viele Leute dabei, also auch viele Trump-Wähler, die extrem kritisch sind von den Kriegen im Ausland, besonders von den Vereinigten Staaten, oder 9-11-Truthers sind. Ne? Also das 9-11 was ein Inside-Job, also das die Bush-Regierung hat das absichtlich gemacht, damit der Krieg losgeht, dass die dafür die Begründung hätten und so weiter. Und das ist schon Dazu gehören auch eine Menge linke Leute. Und es gibt schon, also diese ganze Querfront, Rot-Braun, bla, es ist immer diese Gleichsetzung von rechts und links ist scheiße. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Schnittmenge. Und da gibt es auf jeden Fall eine Grenze, wo manche, ne, von dem einen Gedanken, also cui bonum, ist eigentlich klassisch so der Lenin-Zitat, wem nutzt das? Also, und dann, die sehen 9-11 und ehrlich gesagt, also was wir jetzt wissen über Geheimdienste und deren Agieren in der Welt, es ist durchaus richtig, zu hinterfragen, die offiziellen Geschichten zu hinterfragen, weil die in den meisten Fällen stimmen sie tatsächlich nicht. Also wir finden es nur 50 oder 70 später, Jahre später heraus. Es wird gelogen, was das Zeug hält. Also es gibt Verschwörungen. Ne? Allein weil es Verschwörungstheoretiker gibt, die manchmal wirklich Irres glauben, heißt nicht, dass es keine Verschwörungen gibt. Die sind meistens nicht so erfolgreich. Aber dann, dass die dazu kommen, hier, ne, mit anscheinend sehr, sehr rechten Verschwörungsfantasien dazu kommen. Aber was steckt dahinter? Also für mich, also das sind ein paar Dinge. Erstens, wir müssen schon akzeptieren, dass allein die reine Rationalität, ne, die eigentlich ein sehr westliches Konstrukt ist, nicht unbedingt immer richtig ist. Man muss das auch, also wenn man ein so ein antisexistisch, antirassistisches Weltbild annehmen will, man muss auch erlauben, dass es andere Weltbilder gibt. Und vielleicht, ne, bei Homöopathen in Baden-Württemberg, da erlauben wir uns zu schmunzeln. Aber wenn es, keine Ahnung, in ein Schaman im Amazonas geht, ne, dass er sein Weltbild hat und Leute nach seinem Vorgehen dann heilt, das ist auch tatsächlich was. Und das Placebo-Effekt ist ein medizinisch bewiesenes Effekt. Und von mir aus, ich will nichts, keine Lanze für die Homöopathie brechen, aber ich finde manchmal, du siehst so manche linke Leute, die irgendwie nichts Besseres zu tun, den ganzen Tag gegen Homöopathen zu lassen. Ich glaube, also Jeff Bezos ist ein Problem, ne? So ein parasitärer Milliardär. Homöopathen, die kleine Zuckerpillen schlucken. Ich glaube, also ich möchte eher nach oben treten und nicht nach unten. Weil es hat etwas davon. Das ist eine kleine Randgruppe. Ich wüsste nicht, was es bringt, sie so zu behandeln. Und wenn die tatsächlich sagen wollen, aber hallo, es gibt etwas, das nicht immer klappt. Also man muss nur auf die Psychopharmaka, der Einsatz, also besonders so, was, also welche Grausamkeiten im Namen der Medizin begangen worden sind, um zu sehen, die haben auch teilweise recht. Und man muss auch andere Weltbilder zulassen, um überhaupt zu einer menschlicheren Medizin vorkommen zu wollen. Also man muss auch Kritik zulassen. Es ist auch richtig, wenn man eine fragen will, ist das Impfen sinnvoll? Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Es ist nur am Ende, meine Kinder sind geimpft, weil das macht schon Sinn. Also, aber und das scheint die tiefere Frage, das tiefere Problem zu sein, ist, gibt es jetzt überhaupt eine Wahrheit? Und wir erleben jetzt eine Kohorte von Menschen, die sehen nur, Fakten sind da, also ich habe meine politische Position und ich erfinde einfach Fakten, um diese Position voranzubringen, ne? Und das teilweise auf der Demo soll irgendwie, plötzlich ging die Nachricht rum, Trump wäre im Reichstag und deswegen sollen die alle in den Reichstag. Also die lügen einfach. Also die erfinden Fakten nur nach Zweck. Also das hat mit der Wahrheit nichts mehr zu tun. Und einerseits, ne, also die ganze, das liberale Establishment empört sich sehr. Aber indem sie das tun, tun sie nur dem liberalen Establishment nach. Das liberale Establishment hat uns ins Gesicht angelogen, dreist angelogen, damit sie den Einmarsch in Irak vorantreiben können. Also wenn intelligente Menschen dir sagen wollen, dass Saddam Hussein irgendwie mit Al-Qaida in Afghanistan überhaupt etwas zu tun hat, entweder versteht sowas von wenig, so wenig vom Nahosten und vom Mittleren Osten oder lügt dir direkt an. Also die haben, da hat das liberale Establishment Fakten frei erfunden zu finsteren Zwecken. Oder wenn Agenda 2010, es muss sein, weil nur so geht's uns allen besser? Nein, die haben faktisch einfach, also gleichzeitig die Steuersätze für die Reichsten, die höchsten Steuersätze reduziert. Also, und es wurde so präsentiert als Fakt und es war wirklich frei erfunden zu ideologischen Zwecken. Und dieser Angriff der Liberalen auf die Wahrheit kommt jetzt zurück, weil es haben eine große Gruppe von Menschen jetzt gelernt, ich muss mir einfach nur meine Fakten frei erfinden. Aber das haben sie nicht so irgendwie aus heiterem Himmel gelernt. Das haben sie von den Tony Blairs dieser Welt gelernt, von den Hillary Clintons gelernt. Ne, die einerseits sagen, ja, Frieden ist toll und so, oder Obama mit seinen Drohnen. Es ist diese Heuchlerigkeit, die wir täglich erleben vom Liberalismus, die einerseits die größte moralischen, menschlichen Tugenden hervorpreist und andererseits sie mit Füßen tritt, Tag ein, Tag aus. Das führt dazu, dass für manche in dieser so postmoderne Welt gibt es dann kein Moral mehr, gibt es keine Wahrheit mehr. Das ist nur ein Scheiß, was ich mir erfinde. Und dein Experte, ja, dann erfinde ich mir meinen Experte und ich habe irgendwelchen Arzt im Internet gefunden und er sagt, dass Impfen sehr böse wäre. Und diese Mitte-Ebene, man muss nur jedes Mal sagen, okay, das ist die Wahrheit. Ach nee, dann habe ich meine andere Wahrheit. Da muss ich gar nicht mehr debattieren. Ich habe immer meine Gegenwahrheit. Und im Grunde, die haben die Lektionen gelernt aus einer Tradition des Liberalismus, das auf das Antikommunismus oder so zurückgeht, ein Propagandakrieg, der nichts mehr mit der Wahrheit zu tun haben muss. Und im Grunde, das sind die Geisteskinder der Zentristen, die sich jetzt gerade empören wegen dem armen Polizist, der keinen Helm hat.
Wo wir wieder bei den Zentristen wären. Ja, genau. Ich glaube auch, dass die eigentlich die Grundlage für dieses postfaktische Zeitalter gelegt haben, was dann Rechte oder auch einfach andere wie Trump natürlich ausnutzen können, die so Produkt dessen sind. Ich glaube, tatsächlich ist es sogar halt auch noch perverser, dass nämlich alle oder fast alle Beteiligten wissen, dass es gelogen ist. Also ich würde sogar, also ich meine, beteiligte Politiker wissen ja sowieso auch, dass sie lügen, wenn sie sagen, wir haben nichts gewusst oder wir haben damit nichts zu tun, wir haben bei Wirecard alles versucht, wir hätten es niemals ahnen können. Währenddessen haben Mitarbeiter der BaFin auf die Wirecard-Aktien gesetzt und eventuell schon auch ein bisschen Geld damit gemacht, darauf spekuliert, dass der Staat Wirecard auf jeden Fall retten würde. Also ich meine, so das ist auch wissentliches Lügen und alle spielen dieses Spiel ja mit, weil auch alle anderen dann abnicken, ja, wir konnten nichts wissen und so weiter. Ich glaube aber auch, dass so viele auf diesen Corona-Demos auch wissen, dass das zum Teil eine Lüge ist. Also das ist so ein bisschen, man spielt dieses Spiel halt mit, weil man in diesem Protestding mit drin ist. Also weil man so da so wie eine Art Theaterstück aufführt und so. Alle wissen, dass es irgendwie Quatsch ist. Alle wissen auch bei Trump, also ich kann mir das nicht glauben, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man diesen Republikanerparteitag guckt und alle sich, also dass Leute wirklich ernsthaft so sehen, sondern es müssen eigentlich 90% der Leute müssen sich doch denken, das ist bescheuert. Aber gleichzeitig, manche feiern das frenetisch und manche wissen aber auch, dass es das Schauspiel ist. Und das gehört aber auch jetzt zum Teil zu diesem neuen Politikstil dazu. Wir hatten es einmal verglichen mit den Wrestlern. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in der Sendung gesagt habe, aber bei Wrestling weiß man ja auch, dass das zu 100% fake ist. Und trotzdem geht man hin und lässt sich und genießt die Show. Also, jetzt ist Steve weg. Naja, Steve, bist du wieder da?
Ich bin da, okay. Ich bin da.
Du warst kurz weg. Genau, also so, als würdest du halt zum Wrestling gehen, gehst du halt auf dem Republikaner-Parteitag und guckst dir diese Show an und alle wissen, dass es fake ist und alle wissen auch, dass man Trump nicht wirklich ernst nehmen kann. Aber darum geht es halt nicht, sondern man lässt sich halt so von diesem Rausch so mitnehmen. Und so ähnlich habe ich das bei diesen Demos eben auch empfunden, dass man eigentlich jetzt schon auch irgendwie wusste, dass das scheiße ist ohne die Masken und so weiter, weil man es ja auch so ironisiert hat und eigentlich sozusagen glauben, glaube ich, gar nicht alle an die Verschwörungstheorie, dass das jetzt Bill Gates ist oder so, sondern das ist was man gerne glaubt, weil das eine einfachere Lösung ist, die zu sagen passt zu der eigenen komischen Form von Widerständigkeit. Und das macht das Ganze aber nochmal ein bisschen perfider, weil das dann nicht einfach nur Lüge und Wahrheit gibt, sondern so ein bisschen Selbstbetrug, so Betrug von außen. Und es ist noch viel schwieriger zu trennen finde ich, ist das jetzt einfach eine glatte Lüge oder sind es eben so Halbwahrheiten wie diese Elitenkritik, die ja tatsächlich so halb wahr ist? Und auch Kritik an der Pharmalobby ist ja, wie gesagt, hat ja einen rationalen Kern. Also natürlich kann man sich vorstellen, dass bestimmte Firmen Patente auf einen Impfstoff haben wollen und die dann teuer verkaufen und damit Geld machen wollen. Das ist ja nicht per se jetzt nur unbedingt rechtes Gedankengut, sondern das ist ja eine Kritik, die sich die Linke auch aneignen muss, weil sie ja in Teilen eben auch stimmt. Dass es nicht alles Bill Gates ist, das ist halt der Quatschanteil dieser Theorie. Aber
also Jeff Bezos,
Das merkt man ja, dass es eine Gratwanderung ist.
Ja, aber Bill Gates meinte nicht mal ein Betriebssystem, was funktionieren konnte, Jeff Bezos, da würde es mindestens irgendwie Sinn machen, weil er hat richtig von Corona profitiert, vom Onlinehandel.
Stimmt, aber hat er eigentlich sogar noch mehr.
Ja, ja, also, wenn Jeff Bezos das gemacht hat, ist eine extrem gute Verschwörung, weil vor allem, wenn man alle Bill Gates dafür die Schuld in die Schuhe geschoben hat.
Aber war halt schon da als Figur, die dafür steht. Aber wir sollten vielleicht noch zum Ende über die Linken sprechen. Warum gibt es keine linken Demos gegen die Regierung?
Also vor allem, ich glaube, wir übersehen das jetzt, weil es so Normalität geworden ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass massenhaft durch die ganze Gesellschaft Maßnahmen getroffen werden zum Schade der Wirtschaft, zum Schutz der Menschen. Das hat so in diesem Ausmaß noch nie gegeben. Das ist, wie ich finde, eigentlich ein Ausdruck davon, dass der Sozialismus eigentlich überall, ich weiß, ich war sehr depressiv in den letzten Monaten, aber eigentlich überall
ist schon da.
Eigentlich kommt, es ist mittlerweile, wo eigentlich die Menschen, also unter dem Deckmantel des Liberalismus und ja, Achtung vor jedem Einzelnen, aber es war, ja, also wenn ein paar hunderttausend ärmere Menschen sterben, ja, scheiß drauf, ne? In Corona war es ein bisschen anders, weil es fing an bei den Reichen, die am meisten mit dem Flugzeug unterwegs waren, aber trotzdem, diese Narrative, nein, es ist besser, dass die Wirtschaft auch massiv Schaden annimmt, als dass Millionen von Menschen sterben. Das ist eine sozialistische Erzählung. Das ist der Tod des Neoliberalismus. Es ist.
Bin mir nicht sicher.
Also, und ich meine, gleichzeitig, du musst nicht mehr zu arbeiten zu deinem Bullshit-Job, wo du weißt, dass 80%, was du machst, sowieso nichts dient und dass diese ganze Reise in der Bahn oder so, um an einem Arbeitsplatz zu sitzen, wo eigentlich die Hälfte der Menschen stellen fest, ich hätte es genauso gut von zu Hause machen können, vielleicht nur in 4 Stunden anstatt 8. Also es ist auch ein emanzipatorischer Gedanke. Wir merken schon, also die Staaten, wo es rechte Regierungen gibt, und besonders diese so, also Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro und so weiter, also Modi, also die wollen das leugnen. Also die wollen moralisches Handeln, kollektives moralisches Handeln zum Guten der Allgemeinheit an sich nicht wahrhaben wollen, ne? Und das ist deren Wahlbasis auch. Ja, also das Konservatismus in Deutschland stirbt noch nicht, weil wir so parasitär so Geld aus der Rest der Welt saugen und damit noch so ein bisschen im Kühlschrank noch so 10 Jahre hinterher hinken. Aber anderswo, das neoliberale Projekt hat in die Katastrophe geführt. Alle Menschen sehen, wie es deren Kinder schlechter gehen wird als ihnen selbst. Und das Einzige, was sie dann hat, also wenn man eher rechtsgepolt ist oder eher ängstlich gepolt ist, ist, okay, dieses Moral ist mehr eine Bedrohung, weil du wirst mehr wegnehmen, um den Armen zu geben, weil von den Reichen, von den Milliardären kann man sowieso nichts mehr wegnehmen. Also das habe ich mehrmals gehört, auch im britischen Wahlkampf, Steueroasen trockenlegen, vergiss es, die sind zu mächtig, das kann keiner. Ne? Und es sind viele Menschen, die vielleicht mit sehr gutem Grund glauben, da kann man nichts mehr machen. Die einzige Möglichkeit, die dann bleibt, ist, es müssen die Schwächeren müssen sterben. Das ist die letzte Konsequenz davon. Ob es an Corona ist, ob im Mittelmeer ertrinken oder so. Aber das ist gewollt. Und dann lieber mein Lügner für mich, der für mich lügt, als die Hillary Clintons dieser Welt, die für die Wall Street Ponzen lügt. Ne? Also lieber mein Trump, der in meinem Interesse lügt, und gegen das Moral kämpft. Es ist natürlich ziemlich widerlich, aber mindestens, also die haben das Gefühl, nur so ihre eigenen Interessen durchsetzen zu können.
Ich weiß halt nicht, ob es wirklich, ob sich alles an dieser Moralfrage aufhängen lässt oder ob nicht auch gleichzeitig zum Beispiel auch Konservative umschwenken mussten von dieser Strategie erst der Herdenimmunität, was ja Boris Johnson am Anfang offensichtlich verfolgt hat und auch Trump in Teilen verfolgt. Aber auch die mussten, glaube ich, eingestehen, dass sie die Wirtschaft langfristig kaputter machen, wenn die Arbeitskräfte darunter, also wenn es dann keine Arbeitskraft mehr gibt. Und ich will deine Sozialismusträume nicht zerstören und dass es eine große moralische Mehrheit für solidarische Gesellschaften gibt.
Okay, wir müssen auch ein bisschen kritisch Selbstmoral gegenüber sein. Aber
ich glaube, ich befürchte, dass es auch einen rationalen Grund einfach hatte, nämlich tatsächlich nur so weit runterzufahren, die Wirtschaft jetzt im deutschen Fall, wie unbedingt notwendig, um also eine größere Pandemie in Deutschland zu verhindern, damit die Leute danach wieder auf Arbeit gehen können. Also sozusagen sagen, lieber 3 Monate fällt es runter und wir nehmen das aber in Kauf, weil wir eigentlich nicht in Kauf nehmen können, dass es ein Jahr lang quasi dann nichts mehr funktioniert und dass uns alle irgendwie wegsterben. Und das hat mit Moral ja wirklich so gar nichts zu tun, sondern das ist eher so rational choice, so auf die lange Sicht gerechnet, lohnt es sich mehr, die Pandemie zu bekämpfen, als sie einfach loszulassen aufs Land. Vor allem, wenn man weiß, dass man eigentlich nicht genug Krankenhausbetten hat. Und das war, glaube ich, auch allen klar, dass diese Zahl der Toten nicht mal das Problem ist, sondern dass alle wussten, die Krankenhäuser haben nicht genug Betten und wir haben nicht genug Personal. Die Folge mit Alexander Jorde hatten wir ja, dass das eigentlich der springende Punkt ist. Und wenn also die Leute auch alle wegfallen und alle tatsächlich sich infizieren, dann läuft halt gar nichts mehr. Und diese Einsicht hat sich halt durchgesetzt, dass man sagt, okay, was ist systemrelevant? Die Leute müssen noch zur Arbeit gehen können. Sonst läuft plötzlich gar nichts mehr. Und das können Linke jetzt benutzen und politisieren oder sollten sie wahrscheinlich auch. Aber ich glaube nicht, dass das von Konservativen so grundhuman war, sondern eher so ein Gedanke, wir müssen Schlimmeres verhindern, deswegen tun wir das jetzt. Und deswegen zahlt man dann auch lieber Kurzarbeitergeld, als halt eine massive Arbeitslosigkeit zu haben und dann in den Wahlen, also bei den nächsten Wahlen abzuschmieren, weil man das halt zu verantworten hat, dass plötzlich ganz viele Leute ihren Job verlieren. Also es ist auch so ein bisschen das Schlimmste zu verhindern, mit Blick wahrscheinlich wirklich auf größere wirtschaftliche Katastrophen oder eben dann Wähler, also einfach, dass Wähler tatsächlich so angepisst sind, dass sie dann nicht mehr wählen. Und das befürchte ich halt eher, weil ja auch selbst Boris Johnson, auch die Tories dann davon abgewichen sind von ihrer Strategie. Und das wird ja nicht daran liegen, dass sie plötzlich humaner geworden sind, oder?
Ja, aber das ist etwas anders als das Handeln von der Merkel-Regierung zum Beispiel. Also weil da, also dieses Leugnen der Realität von wissenschaftlichen Wahrheiten, das ist nicht nur bei der Basis, sondern bei diesen nationalistischen rechten Regierungen wie Boris Johnson. Das geht ganz nach oben. Das war ein reines Chaos. Mhm. Und da gab es einen totalen Zickzackkurs. Man hatten wir teilweise in Deutschland, aber im Vergleich zu dem, was Trump oder Johnson so hervorgebracht haben, war das wirklich gar nichts. Also keine da ist Frage. Also ich, ob das wirklich Konservatismus ist in Deutschland, ich würde eher so technokratisch nennen. Mhm. Da gibt es auch diese Vergleiche aus der Zeit der spanischen Grippe, so 1918, wo die US-Staaten, die wirklich ein ganz hartes Lockdown gemacht haben, die waren wirtschaftlich viel schneller auf den Füßen als die viel zu spät und dann hatten immer wieder neue Ausbrüche. Also es wird sich noch zeigen, wie es bei uns ist. Und natürlich, das ist im reinen Eigeninteresse. Aber da diese so kooperatistische Zusammenarbeit zwischen Regierung, große Autokonzerne und so weiter, das ist auf jeden Fall hier vorhanden. Und ich glaube nicht, dass die Überlegungen bei der Regierung waren nur im moralischen Sinn, ja, Menschenleben gehen zuerst, weil wir sehen, also Hartz IV tötet Menschen. Das ist klar. Ich glaube nur, dass die gesellschaftliche Akzeptanz eigentlich für diesen Kurs dann extrem hoch war, viel höher als viele vermutet haben, weil, hey, ich muss nicht zu meinem scheiß Arbeitsplatz vielleicht fahren und vor allem, ich tue das, um Menschenleben zu retten. Das ist sehr gut und es hat auch diese Umpolung der Werte gegeben, dass wir plötzlich merken, eigentlich diejenigen, die in Lebensmittelindustrie oder in den Krankenhäusern, die Pfleger, die einen beschissenen Lohn bekommen, eigentlich viel wichtigere Arbeit machen als wir alle. Also ich würde schon trennen zwischen dem, was die Regierung macht und denkt, und zwischen dem, was wir als Menschen im Alltag machen. Aber da die Konservativen bei Merkel, die Technokraten sozusagen, die nur mit der Pandemie einerseits gut umgehen wollen, das ist ein Ding. Aber auf der anderen Seite, diese nationalistischen Regierungen, also die im Grunde postneoliberal sind, also die hängen, also diese alte Philosophie, die wirklich sie so genährt hat 30 Jahre lang, die ist so offenbar gescheitert. Auf eine Weise, die es in Deutschland, also dieses Scheitern kommt noch, da sind wir noch nicht so weit, wegen den Handelsüberschüssen. Aber da ist dieses Leugnen von der Möglichkeit einer gutmütigen Staat ihnen so wichtig. Also das Instinktiv, dass sie sich dagegen halten, ist wirklich tief in deren DNA drin. Und das ist schon unglaublich, wie stark und wie schnell diese Parteien sich geändert haben. Also ich wäre überrascht, wenn das nicht früher oder später mit der CDU auch passiert. Früher war so ein Jens Spahn, der vielleicht ein Kandidat für sowas war, der versucht sich jetzt ganz neu zu orientieren. Aber in der Post-Merkel-Zeit, also wenn es wirklich schlimme wirtschaftliche Folgen von Corona gibt, also ich glaube, wir können erwarten, dass die CDU nach rechts driftet. Auch. Und da merkt man, dass diese Parteien eigentlich sehr schnell übernommen werden, weil die haben mittlerweile keine Philosophie mehr. Also weil die Technokraten im Rest der Welt, wo wir nicht diese Handelsüberschüsse haben, wo nicht wirklich Geld aus anderen Ländern eingesaugt werden, es bricht zusammen. Der Lebensstandard bricht zusammen. Die Lebenserwartung geht nach unten in Großbritannien und Amerika. Und da, also die Leute wollen unbedingt, dass was passiert. Und viele sagen, okay, wir haben immer noch nicht die Ärmsten und die Schwächsten noch nicht genug gegängelt. Also, und dann noch mehr, noch mehr, noch mehr. Also es entsteht so eine Spirale, das in das Faschismus führt.
Ja, ich meine, es ist ja, wir haben ja sogar eine Naturwissenschaftlerin als Kanzlerin. Und ich glaube auch, dass sie zum Beispiel von den Klimakollaps-Fakten überzeugt ist. Aber das nützt uns ja auch nichts. Also, oder das nützt uns zumindest nur so, insoweit was, als dass sie wahrscheinlich wirklich eigentlich versteht, worum es geht, aber natürlich einfach diese Interessen so massiv sind und sie einfach Teil einer Partei ist, die Interessen von großen Konzernen nun mal eher vertritt als von allen anderen. Und ich glaube, insofern, dass auch, also deswegen, und nochmal auf Corona zurückzukommen, dass eben auch da die Rufe, nachdem die ersten Maßnahmen getroffen wurden, nach Lockerung, die Wirtschaft muss sich wiederholen, waren plötzlich sehr, sehr groß. Die waren groß bei der FDP, bei der CDU. Die kam dann aber auch in SPD und so. Also das war so, ist so durchgesickert als, okay, das war es jetzt aber auch. Jetzt muss man wieder die Wirtschaft dran. Dann haben viele, auch namhafte Politiker, plötzlich das Robert-Koch-Institut angezweifelt oder halt auch den Christian Drosten. Und sowas gibt natürlich dem Ganzen nochmal Futter, wenn man als Politiker oder wie der Laschet, der dann so rumhaspelte und sich irgendwie gar nicht so richtig sicher war, was man jetzt tun soll und dann sagt, ja, und der eine Virologe sagt das und der andere sagt das und so, und man kann ja gar nichts glauben. Also wenn das schon so ein Spitzenpolitiker sagt, wie sollen denn dann sozusagen normale Leute einen kohärenten Sachverstand entwickeln, wenn eigentlich Politiker ständig sagen, das, was wir tun, ist falsch, wir müssen jetzt im Prinzip schon mal lockern, wir müssen das alles gar nicht so ernst nehmen, so schlimm ist es nicht. Also auch Intellektuelle das so sagen, ne? Also weil offensichtlich viele Leute verwirrt sind momentan. Und das hat natürlich, das war so auch so Teil dieses Nährbodens für diese Demos. Das heißt jetzt nicht, dass Laschet irgendwie keine Reichskriegsflagge natürlich befürwortet, aber er versteht, glaube ich, nicht, dass das in einem gewissen Zusammenhang steht. Also dass Menschen verunsichert sind oder sagen, okay, die Politik weiß offensichtlich auch nicht, was sie will. Die einen sagen, es ist übertrieben, die anderen sagen nicht und so weiter. Das hilft natürlich nicht, ne? Und das, glaube ich, verkennt man da drin auf jeden Fall ziemlich stark. Wir sollten aber wirklich jetzt am Ende nochmal darüber reden, wie die Linke das aufgreifen sollte, weil ich mich eben schon gefragt habe, wie kann das sein, dass jetzt über Wochen so oft dazu mobilisiert werden kann, während wir, als wenn ich an die letzte große Demo denke, unteilbar zum Beispiel, war also über viele linke Milieus, auch bürgerliche, auch grüne Milieus hinweg, eine sehr, sehr große Demo, die einen Konsens hatte und die ich finde rhetorisch halt, also in manchen Hinsichten halt gar nicht so weit weg war, weil das ja auch dieses wir sind mehr, wir sind viele auch gesagt wurde. Und das war aber so ein einmaliges Event, wo ich glaube 100.000 auf der Straße waren, 200.000 waren sehr viele.
250, glaube ich.
Also ja, genau. Und die, also ich meine, bei den Klimademos natürlich sogar noch mal viel mehr, Millionen Leute. Warum wir aber sozusagen diese Staatskritik nicht von links einholen können und sagen können, wir haben doch auch Grund, ein Schattenkabinett zu bilden und zu sagen, wir wollen eigentlich nicht Jens Spahn haben, wir wollen auch nicht Angela Merkel haben, wir würden es aber nicht tun. Und ich frage mich tatsächlich, was der richtige strategische Umgang damit jetzt ist.
Also ich glaube, da ist viel dran und es hat sehr viel mit der Beziehung von Linken zu Regeln. Ne? Mhm. Im Grunde, wir beziehen uns sehr oft auf Regeln. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum konservative Parteien in anderen Ländern so schnell auf diese rechtsnationalistischen haben sich umkippen lassen, wo es wirklich eine Frage der Macht war. Okay, Boris Johnson ist an der Macht. Bist du nicht hinter ihm, wirst du gesäubert. Und zwar sofort. Und das war einfach eine Machtfrage. Und was Recht war, war Quatsch. Wir beziehen uns natürlich so oft darauf, was Recht ist und was richtig ist. Und da landen wir oft in diese Ecke, ja, Moral, das sind die guten Menschen und so. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil das Rebellische, damit kappen die Rechten dieses Rebellische, so gegen die parlamentarische Demokratie, die so oft ein paar scheitert. Also Klimakatastrophe, weniger als 10 Jahre, aber schade. Die kriegt es nicht hin, aber wir sind nicht in der Lage zu sagen, diese Institutionen sind scheiße. Oder wir müssen neue Verfassungsgebende, bla bla bla, Konvent machen. Also Macht ist so oft so verpönt bei den Linken, das ist ein auf Deutsch ein schlimmes Wort, aber wie greifen wir nach Macht, wie bauen wir Macht auf? Man schämt sich fast, über Macht zu sprechen, wo es eigentlich bei Rechten, darum geht es, that's the point, also ob es richtig ist oder falsch. Also ich glaube, die sind gegen das Moral, weil die wissen, dass es richtig ist, deswegen ist es eine Bedrohung. Also um ein bisschen Schwenke zu machen, Black Lives Matter, warum ist rassistischer Mord so in der DNA der USA? Nicht, weil die glauben nicht, dass es Rassismus gibt, sondern weil sie so viel vom weißen Establishment weiß, die haben Afroamerikanern so was Schlimmes getan, dass wenn es überhaupt eine Gerechtigkeit gäbe, soll es wirklich Massenblutbäde geben. Also das hätten die Weißen verdient. Und das ist das, okay, jetzt, ja, fucking hell, dann müssen wir uns bewaffnen und die niederschießen. Das ist unsere einzige Chance. Wenn es wirklich Gerechtigkeit gäbe, wenn alle gleich bewaffnet wären, dann sind wir am Arsch. Also wir müssen uns bewaffnen und wir müssen für Unrecht sorgen. Das ist unsere einzige Überlebenschance, sozusagen. Und die Linken natürlich sind immer in diese Gutmensch-Ecke, ne, immer im Moral fast behaftet. Und das ist auch tatsächlich, glaube ich, was sehr viele Menschen, was früher so vom Rebellentum des linken Lagers für die Arbeiterklasse, was immer mehr weggeht. Und man nimmt immer mehr Leute, die vielleicht Akademiker sind, eine junge Generation, die durchaus an das Moral glauben, dann immer mit diesen Regeln kommen, wo so viele Leute aus der Arbeiterklasse Regeln als Instrument der Unterdrückung empfunden haben. Oder, ne? Es ist wie früher diese Skepsis die Polizei gegenüber. Also,
und wo der Regel der Widerstand halt ist, den man...
Ja, genau. Und das ist es. Also es gab einen anderen Sturm auf den Reichstag historisch. der war meiner Meinung nach besser begründet und hat zu mehr geführt. Und das war natürlich von der Sowjetunion, also von der Roten Armee. Und das, aber diese Art von Macht, also was machen wir mit Nazis? Wir töten sie, weil die Menschen morden. Mhm. Also das spricht man heute nicht mehr aus. Ich sage nicht, dass wir direkt alle Nazis töten sollen, aber wir haben tatsächlich, wenn die Demokratie zusammenbricht, und die bricht vor unseren Augen zusammen, wir haben eigentlich keine Antwort mehr als, wo ist die Demokratie, aber wir sollen alle Menschenrechte. Und das ist wirklich ein Problem. Ich sage nicht, dass wir müssen sofort uns bewaffnen und erheben, aber wenn es tatsächlich keine Demokratie mehr gibt, also wenn es zum Beispiel in den USA, wenn wir darüber schauen, was teilweise wie Bürgerkrieg aussieht, also es bahnt sich an, das wird früher oder später kommen, dann werden die Bösen gewinnen, weil die haben die ganzen Waffen. Mhm. Ne? Das ist doch klar. Die haben die ganzen Waffen und die haben auch die viele von Polizei und Streitkräften und so weiter mit sich. Wir haben einfach solche Machtprojekte nicht, wie wir uns verteidigen können, außer Regelwerke.
Ja.
Und Regelwerke
als Häuser. Ich glaube, deswegen war dieser symbolische Akt, hat so viele auch Liberale plötzlich getroffen und eben Steinmeier, der dann sagte, jetzt haben, vor allem war das jetzt der Hort der Demokratie, der angegriffen wurde und so. Und das ist natürlich extrem hilflos, wenn man sagt, nur das Haus wird irgendwie erstürmt oder sowas. Damit ist natürlich eigentlich nicht der Kern der Demokratie gemeint, aber symbolisch bedeutet das natürlich so viel, weil genau deswegen ist auch die Symbolik der Roten Armee nach wie vor sehr, sehr stark, weil das halt hieß, das ist jetzt die absolute Niederlage, weil man da war. Aber natürlich war die Niederlage ja schon Wochen vorher klar. Trotzdem braucht man diesen symbolischen Akt immer noch, um tatsächlich dann am Ende, so wie die Statuen, die runtergerissen wurden, also die Statuen der Sklaverei. Auch das finde ich ja als symbolischen Akt andersrum gedacht ja auch einfach sehr, sehr wichtig. Also das ist natürlich, darüber hinaus kann man sagen, das ändert jetzt die ökonomischen Verhältnisse nicht, unter denen schwarze Menschen leiden. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr wichtig. Deswegen kann man vielleicht, also das, insofern haben die Liberalen ein Stück weit recht, dass das jetzt nicht unbedeutend war und dass man sich natürlich auch den Reichstag nicht zufällig aussucht, dass man da reinstürmt. Aber natürlich der hilflose Antifaschismus kommt dann da rein. Also wenn es wirklich hilflos wird, wenn man sagt, wenn jetzt die Debatte losgeht, wir machen einfach diesen Schutzwall darum, dann kommt da niemand mehr rein, weil das ist eben eine vollkommen verquere Vorstellung davon, wie man die Demokratie schützt. Also weil tatsächlich, so wie du sagst, ja die Staatsapparate und die Übernahme oder Benutzung von Rechten von Staatsapparaten ja schon, also wie weit fortgeschritten ist, wenn wir denken, dass Maaßen Verfassungsschutzpräsident war und jetzt offensichtlich Werteunion angehört, rechtsoffen ist. Wenn wir von den Todeslisten sprechen, von den ganzen Reichsbürgern mit ihren Gewehren und mit ihren Munitionen und wenn wir wissen, welche Informationen über Polizeicomputer weitergegeben werden und so weiter, dann wissen wir doch schon, dass da tatsächlich in diesen Staatsapparaten sich etwas festgesetzt hat, was wir nicht mal wissen, nicht mal durchschauen, geschweige denn irgendwas dagegen setzen könnten. Und dann ist natürlich so dieses Gerede von, wir bräuchten jetzt vielleicht diese Schutzmauer da drum oder irgendwie, ich weiß nicht, auch sonst so irgendwelches Demokratiegefasel, sage ich jetzt mal, ist natürlich nichts wert, weil man einfach denkt so, Linke haben nicht mehr ein Gespür dafür offensichtlich. Sie haben ein Gespür für die Gefahr, das schon, das würde ich schon sagen, aber wir haben kein Gespür dafür. Wir wollen ja eigentlich auch gar nicht das Innenministerium haben und wenn wir könnten, wollen wir wirklich eigentlich Polizei und so, und damit wollen wir nichts zu tun haben. Und das ist schon, glaube ich, so ein Grundproblem natürlich, dass man diese eigene Institutionenkritik, diesen Anti-Staatshaltung begünstigt natürlich, dass Rechte da eben, wie du sagst, überhaupt gar kein Problem damit haben und so. Okay, wir nehmen uns das einfach an und wir überzeugen dann irgendwie rechte Streitkräfte, das war schon immer eine Strategie der Rechten, das Militär oder die Polizei auf ihre eigene Seite zu bringen. Und dass wir aus so einer Erfahrung nicht gelernt haben und sagen, diese 40.000 waren jetzt vielleicht wirklich nicht das Entscheidende, sondern dieser ganz langsame Prozess von rechter Unterwanderung oder Faschisierung, der dann erst sozusagen richtig wirkt, wenn es dann so eine politische Dynamik gibt, so eine Art revolutionäre Stimmung, dann müssen das gar nicht Millionen sein. Das muss auch nicht die Mehrheit der Gesellschaft sein. Die Nazis hatten nie die Mehrheit, die hatten nie irgendwie Millionen Leute plötzlich da. Aber es reicht dieser eine Fackelmarsch, der symbolisch sehr, sehr wichtig war, und eine Unterschrift, und Hindenburg gibt ihm die Macht, und das ist die Machtergreifung, so platt gesagt. Aber natürlich ist der vorbereitende Moment schon viel, viel früher. Und ich glaube, deswegen ist dieser gesamte Diskurs, ich sage es nochmal, um diese fucking Schutzmauer wirklich sozusagen die Spitze des liberalen, hilflosen Antifaschismus. Ja.
Also das war eigentlich ein Sargnagel im Sarg von Corbyn in 2019. Boris Johnson würde so mehrmals wegen dieser hauchdünne Mehrheit vor der Wahl, oder die er dann verschenkt hat, weil er so viele gesäubert hat, so viele eigene Abgeordnete aus der eigenen Partei, da hat er keine Mehrheit mehr. Und Corbyn hatte immer so diese parlamentarische Siege gegen ihn, die für die, sag ich mal, die linke, die liberale Presse, die Hofberichterstattung, was ist heute im Parlament? Also Boris Johnson hat schon wieder eine Niederlage erlitten schon wieder zum Thema Brexit. Und damit war Corbyn von dem Außenseiter, der wirklich gegen das ganze Scheiß-Politsystem war, ist er innerhalb von kurzer Zeit in den Augen von vielen zu, noch einem von diesen so Anwaltstypen, der parlamentarische Spielchen spielt, während es mir und meinen Kindern schlecht geht. Ja, also die Leute konnten es echt nicht mehr hören mit Brexit. Nur Prozedur, dies, das, das und das, und the Speaker of the House und alle diese kleinen Dinge, wo die liberalen, gutbürgerlichen Polit-Nerds sich alle einen runterholen, und viele Leute haben nur gekotzt. Und Corbyn unverweigerlich würde so in diesen Ding hineingezogen. Das ist die Logik des Parlaments. Das ist auch als Oppositionsführer im Parlament auch seine Aufgabe. Aber dieses so Bewegungscharakter, dieser Außenseitercharakter ging ihm völlig abhanden. Und dann Johnson hat das Parlament suspendiert. Und alle, also teilweise Momentum, die damals die Frau, die geleitet hat damals, so war mit dabei, um diese großen Demos zur Verteidigung des Parlaments ausgerufen hat. Und die meisten Leute so, sorry, fick das Parlament. Ja. Sorry, fick das fucking Parlament. Also für die 2 Jahre haben sie nur diesen Scheiß geredet. Ja. Und es geht uns am Arsch vorbei. Und das so, steh auf für so ein Dings, was wie Hogwarts aussieht und 300 Jahre alt, also wirklich, wo niemand versteht, ist so gebaut, dass du reinkommst wie Hogwarts, dass es völlig intransparent ist. Das ist die ganze Architektur aus jeder Pore, sagt dir, das ist nichts für dich. Na, das ist nur, wenn du so vom Oxford und Cambridge kommst und so, also diese Holzpaneele über. Das widert die Leute an, und das ist, der Reichstag ist natürlich von der Architektur einigermaßen besser, aber die Idee, dass die transparent, dass die im Sinne des deutschen Volkes, ne, agieren soll. Und die skandieren da schon wieder, wir sind das Volk. Weil man das Gefühl hat, eben diese Kluft zwischen dem, was da passiert, und wer tatsächlich da vertreten wird, und wir hier unten. Und ich glaube, bevor wir Macht im Alltag wieder entdecken, sei es bei Protest, sei es dabei, Faschisten von der Straße zu schreiben, sei es beim Streik, sei es dabei, auch Arbeiter eigene Betriebe aufzubauen, also Eigentum zu übernehmen. Also erst wenn wir da tatsächlich ein Gefühl von Macht haben, was jenseits von Statuten und Regelwerken und diese und so parlamentarische Wichsereien, ne, wie es so oft vorkommt, ohne dieses Gefühl von Macht, dann werden wir immer nur für die Gutmenschen dastehen, die aber hier laut Regularien 10,827a b Paragraph 5 ist das hier nicht erlaubt, und dann schon hat den rechtes Arschloch dich erschossen. Also und das ist unser Problem. Ohne ein Machtprojekt, also wie kriegen wir Macht im Alltag auch? Also eine solidarische Macht, eine gemeinsame, kollektive Macht. Und das ist es, die Menschen zu ermächtigen. Aber da müssen wir das Wort aus der Schmuddelkiste nehmen.
Dieses und wahrscheinlich noch andere. aber wir gehen jetzt nicht alle durch, weil dafür ist der Abend schon zu spät. Aber ich glaube, wir haben schon ganz gut so ein paar Punkte freigelegt darüber, wer zu diesen Demos geht und wieso und was vielleicht das Problem daran sein könnte, wenn wir nur daneben stehen und sagen, dass das falsch ist. Das reicht offensichtlich nicht.
Naja, oder dass du dahin gehst, aber noch wirklich aus Versehen.
Wirklich aus Versehen, aber mit wichtigen Erkenntnissen, weil, genau, also einerseits hat es mir Angst gemacht und andererseits hat es das auch ein bisschen entmystifiziert, weil die Berichte waren ja wirklich auch sehr grob und die Frage dreht sich irgendwie darum, sind das Nazis oder keine oder so. Und wirklich ehrlich gesagt empfand ich das als strange, aber überhaupt nicht so schlimm, wie zu wissen, es gibt offensichtlich in der hessischen Polizei Nazis. Also das finde ich den viel schlimmeren Gedanken. Aber gut, mit diesem schönen Abschlussgedanken schicken wir euch in den Abend und überlegen mal, was wir nächste Woche wieder machen.
Ja, es kommt nächste Woche. Ines ist da. Julia ist hoffentlich wieder aus dem
Ort. Julia ist hoffentlich wieder da. Genau, ich überlege mal mit dir, was so passiert.
Das war halb10.fm. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du gerade zuschaust, das heißt tatsächlich, wir sind live. Wir waren diese Woche nur live auf Facebook. Wenn wir nur genug Geld irgendwie anscheinend zusammengesammelt haben, können wir wieder so ein komisches Ding machen und es macht es auf Facebook und YouTube und Periscope und Twitter. Keine Ahnung, ich bin nicht ganz so eingeweiht. Also wenn du das Gefühl hast, oh, das finde ich gut, weil ich kann das unter meinen vielen Freunden dann teilen, was wir durchaus begrüßen würden, du kannst uns gerne eine kleine Spende schicken auf halb10.fm spenden.
/spenden.
Ist slash ein deutsches Wort? Also ja, also slash spenden. Schrägstrich. Das kann ich auch gar nicht. Fast so schwer wie Streichholzschächtelchen. Finde ich immer noch. Sehr schön. Ja. Und Eichhörnchen. Sorry. Es ist spät. Wenn du das live mitguckst, du kannst aber auch deinen Freundinnen erzählen, die das vielleicht verpasst haben, dass sie das als Podcast mithören können. Wir sind auf alle gängigen Podcast-Formate, so Apple und SoundCloud und so weiter. Wenn du das als Podcast hörst, dann kannst du auch vielleicht nächstes Mal live einschalten. Wir tun ein kleines Tweet davor. Wir versuchen das grundsätzlich mittwochabends zu machen. Und wenn du insgesamt uns unterstützen willst, bitte erzähl es weiter, mach ein bisschen was auf so kleines Dings auf Social Media. Das erfüllte uns mit so einer Freude, um zu wissen, dass tatsächlich Menschen zuhören, es gut finden. Und vielen Dank an alle von euch, die schon auch gute Wünsche uns ausgedrückt haben.
Ja.
Und an die paar Trolls, mir ist egal. also habt keine Scheu, das weiter zu verteilen. Das war's bei halb10.fm. Bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss.